listening to the Where Is My Weed At podcast.
Ready?
Ready.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Das ist, also für die Zuhörer oder für die Zuschauer jetzt, das ist eine Premiere, dass wir den Podcast überhaupt jetzt im Video machen und natürlich das erste Mal auf dem Handfeld. Vielen Dank. Vielleicht jetzt für die Zuhörer oder Zuschauer ein bisschen Disclaimer. Wir sind jetzt in Österreich. Also das heißt, es ist jetzt alles legal. Und wir sind jetzt auf einem CBD-Plantage, oder? Oder magst du kurz erklären?
Genau, also wir sind hier auf der CBD-Plantage von Grüner Brunnen in Österreich, in der Steiermark, in der Nähe von Graz in Fürstenfeld. Der Max Rath hat hier ein paar tolle CBD-Pflanzen stehen, wie ihr seht. Was natürlich in dieser Zeit alles noch viel auch mit Versuchen zu tun hat und mit Ausprobieren und Kennenlernen, weil es alles ein bisschen Vergessenheit geraten ist, eben was man schon über die Pflanze wusste und auch wie man sie verarbeitet hat. Und da haben wir halt ein bisschen Aufholungsbedarf und da sind wir mittendrin die letzten Jahre. Ne? In der Schweiz war es ein bisschen früher und jetzt zieht Österreich so ein bisschen nach durch die rechtlichen Gegebenheiten, die hier halt möglich sind. Gerade mit Stecklingsproduktion ist hier ja schon lange möglich gewesen, aber jetzt eben auch mit CBD, dass es als Aromaprodukt erstmal zugelassen wird, ne? Und nicht verfolgt wird, wie jetzt in Deutschland zum Beispiel, wo die gesetzliche Lage einfach unklar für jeden ist.
Okay, also jetzt bezüglich Gesetzlage, weil ich habe schon mehrere Leute aufgefragt, wie ist es überhaupt jetzt die aktuelle Gesetzlage, was CBD-Blüte angeht? Also nicht jetzt unbedingt CBD-Produkte, weil ich glaube, in Deutschland ist es auch schon mittlerweile schon weit, wenn es eine CBD-Creme, also Hautcreme, dann ist schon mal legal sozusagen. Aber wie ist es jetzt in Österreich eigentlich so bei CBD-Blüte?
Also es ist gar nicht eindeutig. Also auch in Deutschland hatten wir ein Schweizer Produkt, das eigentlich eine EU-Zulassung hatte, eine Hautcreme, und weil eben ein Vollextrakt verarbeitet wurde, der auch in ganz geringen Prozentsätzen THC beinhaltet, wurde diese Creme dann auch vom Markt genommen wieder. Deswegen, das Recht, wie es geschrieben steht, kann so verschieden interpretiert werden und wird auch in den unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland, aber da kommen wir ja später vielleicht noch ein bisschen dazu, unterschiedlich angewendet, sodass sich eigentlich niemand mehr auskennt. Ja, die Rechtsurteile, die gibt's noch gar nicht so richtig, deswegen weiß man noch nicht, was passiert. Aber ist halt irgendwie blöd für einen Händler, wenn man Zehntausende von Euro Ware beschlagnahmt bekommt und irgendwie ein Jahr erstmal abwarten muss,
bis das ist schon krass,
gefällt wird. Und das ist halt in Deutschland ein ganz eigenes Ding. In Österreich sind die Blüten, was heißt zugelassen? Ich weiß, da müsste ich jetzt mit meinem Fachwissen lügen. Ich weiß es nicht, wie es genau ist, aber es wird einfach von der Bundesregierung toleriert. Es wird nicht verfolgt. Ja, die Behörden agieren nicht dagegen. Mhm. Es wird als Aromaprodukt angeboten. Meiner Ansicht nach ist das aber problematisch, weil dadurch, also in Deutschland versucht man ja durch, dass man das Gesetz für sich auslegt, gewisse Verkäufer von CBD-Blüten, dass sie es als Tee deklarieren und als Tee verkaufen. Somit gelten auch natürlich lebensmittelrechtliche Vorschriften. Cannabis oder für den Gebrauch, für den, der es raucht, natürlich schon sinnvoll ist. Mhm. In Österreich, ein Aromaprodukt unterliegt keinen lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Mhm. Das heißt, auch ein Veterinärsamt wie in Deutschland ist nicht zuständig, die Betriebe zu kontrollieren. Das geschieht auch nicht. Und somit muss man sich halt fragen, ob wir nicht dahingehend irgendwie uns weiterentwickeln müssen, dass wir die vorhandenen Systeme nutzen. Mhm. Gerade in Österreich ist das Trafiken und, also Kioske sind ja hier Trafiken. Die haben hier ein Monopol auf die Tabakwaren.
Okay.
Also überall außer in der Trafik ist der Tabak teurer.
Okay.
An der Tankstelle zum Beispiel oder so. Und deswegen ist das ein bisschen auch eine andere Gegebenheit als jetzt auf dem deutschen Markt. Aber es wäre eigentlich dort als richtig deklarierter Tabakersatz, wie es in der Schweiz ja schon ganz easy und schnell umgesetzt wurde und auch läuft und Millionen an Steuereinnahmen für den Staat bringt und vor allem saubere Ware auf den Markt bringt, anstatt irgendein Schwarzzeug. Da funktioniert es in der Schweiz und das würde ich mir für Österreich genauso wie für Deutschland auch wünschen, dass man mit dem Zeug einfach so umgeht, wie als das, was es gehandhabt wird, wenn es als Tee gekauft wird und konsumiert wird, soll es als Tee verwendet werden. Mhm. Wenn es geraucht wird, ist mir lieber, dass es als Tee deklariert, als Aromaprodukt, wo gar keine Vorschriften gelten müssen. Aber eigentlich wäre es richtig, als Tabakersatz zu deklarieren. Dann ist es das, als das, was es genutzt wird, und es wäre richtig, dann werden die richtigen Steuern erhoben. Ob die notwendig und richtig sind, diese Steuern, aber ich denke, wir sollten die vorhandenen Systeme nutzen und nicht den Idealismus über alles stellen und alle Systeme anzweifeln, die halt etabliert sind. Ne?
Klar, aber in Österreich ist auf jeden Fall definitiv lockerer als in Deutschland, oder? Also was CBD angeht.
Genau, also die Behörden unternehmen nichts und die Öle werden eben auch als Aromaöle oder einfach toleriert, sagen wir toleriert. Und in Deutschland ist das eben ein großes Problem, ne, dass die Leute halt Nahrungsergänzungsmittel draufschreiben, was wiederum rechtlich nicht eindeutig ist, wenn man CBD-Isolat beimischt, ob es sich dann nicht um Novel Food handelt, weil dann ist es ein Lebensmittel. Das kann in Österreich dann weniger passieren, weil es halt ein Aromaprodukt ist.
Ja.
Also kein Lebensmittel, deswegen kann auch Novel Food nicht gelten. Aber es ist, sehe ich deswegen problematisch, weil es schwer reguliert werden kann. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man sowas sieht wie hier, was der Max mit Grüner Brunnen hier Tolles macht und dass eben die Menschen authentisch mit der Pflanze arbeiten. Das machen viele, aber alle können auch nicht eben das leisten, was die Pflanze manchmal von ihnen fordert. Mhm. Deswegen finde ich es immer sehr toll. Deswegen bin ich auch hier, um mir das immer anzuschauen, wie das wirklich abläuft vor Ort, um auch wirklich meinen Kunden und meinen Partnern später eine adäquate Auskunft geben zu können. Ne? Mhm. Es ist immer schwerer, hinterm Schreibtisch zu sitzen und was zu bewerten, als wirklich vor Ort dabei zu sein oder wie hier sogar mitzuhelfen, ich muss ja sagen, dürfen. Mhm. Ja? Das ist, macht Spaß, ist ein wahnsinniger Mehrwert und man lernt natürlich auch viele tolle Menschen kennen auf so Reisen. Ja.
Auf jeden Fall. Also wir haben uns auch eben unterhalten, wir finden, Cannabisbranche, ne, ist eine oder wenn nicht die freundlichste Branche, die ich mal tätig bin. Also du bist ja auch in der Cannabisbranche tätig, die Leute sind total cool drauf, oder?
Ja, ich denke, das kommt halt daher, dass man schon alleine von sich ja gewisse Hemmungen abbaut, weil man eine Gemeinsamkeit hat. Und das führt dazu, dass man sich gleich auf einer ganz anderen Ebene begegnet.
Okay.
Wenn man sich damit identifiziert. Ne? Ja. Also du wirst mit deinem Podcast auch hauptsächlich Leute treffen, die sich gerne damit identifizieren.
Ja, genau.
Andere wollen sich damit gesellschaftlich nicht identifizieren und eher ihre Ruhe haben.
Liebe saufen.
Ja, oder halt eher dieser Druck auch von den anderen. Ne? Also im Kopf schon, naja, Hanf ist nicht so schlimm, aber halt sich damit irgendwie auseinanderzusetzen in der Gesellschaft, kommt vielen nicht in den Sinn. Das ist ja auch das, warum wir leider immer noch kämpfen, dass es durchkommt. Wir sind auf einem tollen Weg. Ich denke, CBD hilft uns unheimlich, beziehungsweise die Pflanze hilft uns, zeigt uns schon den Weg. Und sie wird sich irgendwie durchsetzen. Und
ja, jetzt wir müssen CBD einfach mit den Pflanzen kommunizieren. Die sagen uns schon, was wir machen müssen, auch wie wir mit uns selber so klarkommen.
Genau. Ja, wir kriegen den Hanf einfach nicht tot. Ne? Jetzt kommt CBD, wir brauchen ihn. Wir brauchen die Cannabinoide in unserem Organismus. Wir wissen nicht, was sie tun, aber sie sind unheimlich wertvoll.
Ja.
Sie wird sich immer durchsetzen. Ne? Und ich denke, in unserer Zeit, wo Nachhaltigkeit und auch Regionalität immer wichtiger wird, jetzt allein durch Corona, aber auch schon die ganze Umweltentwicklung, wobei das ja auch schon in den 80ern begonnen hat, irgendwann dazu führt, dass wir gar keine andere Wahl mehr haben, dass wir einen schnell nachwachsenden Rohstoff nutzen, der als Medizin, Bau, Treibstoff, Dämmstoff und alles Mögliche regional auch angebaut und verarbeitet werden kann. Ja, also ich denke, das ist die Zukunft, wobei ich kein Globalisierungsgegner bin, eher ein Fan und immer rumkommen wollte. Aber ich denke, wenn wir alle wieder ein bisschen zurück zur Natur oder zu uns selber finden, dann wird das der ganz normale Weg sein.
Okay. Also warte mal, wir haben jetzt gerade eine neue Lieferung bekommen. Das müssen wir auf jeden Fall zeigen. Und
den
zwar
Porto Canagin. Genau, aus Leoben ist der. Österreich, ich glaube, weiß nicht, der erste oder der einzige, nagelt mich nicht, der erste, mittlerweile gibt's wohl ein paar.
Sollen wir gleich testen, oder?
Hanf-Gin.
Also, wie sieht's aus?
Genau, ja, haben wir denn auch Gläser, Max?
Ja, das haben wir schon, deswegen habe ich gedacht, okay, Wollen wir später trinken oder jetzt einfach live während der Aufnahme? Und dann dachte ich mir, unbedingt jetzt. Das werde ich auch nicht, noch nicht mal wegschneiden, den Teil, wo wir vorbereiten.
Du möchtest mir irgendwelche Geheimnisse entlocken, oder?
Klar. Und deswegen will ich unbedingt in der Cannabis-Branche tätig sein. Schau mal, was wir jetzt machen.
Was heißt, möchtest du? Also wie lange?
Ja, wir sind eigentlich.
Gesehen, ihr habt ja schon einige.
Ja klar, Fragen. Aber ich mache ja noch das nebenberuflich. Und genau, möchte natürlich jetzt nicht unbedingt verraten, was mein Vorhaben ist. Genau.
Ah, private.
Aber ich liebe, also ich sag das in anderen Episode auch, ich mag meinen Job tatsächlich. Und wenn ich nebenbei auch genauso viel verdienen kann, wie ich jetzt arbeite, wieso soll ich erstmal aufhören? Weil das würde ich auch managen so nebenbei. Weil den Podcast und das Video mache ich ja auch teilweise eben am Wochenende oder ich nehme dann Urlaub. Und von daher, das lässt sich schon gut einrichten eigentlich.
Also ich kann dir nur aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, auch dazu raten, time by time, ne, so 2017 hat sich alles überschlagen. Ich habe 2015 angefangen, mich mit dem ganzen Thema Hanf, Cannabis, CBD zu beschäftigen.
Ja.
Und dann hat sich wahnsinnig viel getan und ganz viele Menschen haben sehr viel in die Waagschale geworfen für ihr Business, für ihr Projekt, für ihre Idee und eben genau ihren Job aufgegeben oder sehr viel kürzer getreten. Und das war alles sehr hastig und sehr überfüllt. Jetzt auch der CBD-Markt die letzten Jahre. Der ist entstanden, geboomt, wieder zusammengebrochen, ja, und da habe ich auch viele Menschen eben kennengelernt, die sich persönlich da sehr viel reingesteigert haben oder gleich mit 110%. Und ich versuche auch eben meinen Kunden immer ein bisschen klar zu machen, dass die gesamte Regulierung des Ganzen schon noch auf sich warten lässt. Und dass wir da natürlich auch die Zeit haben, uns professionell aufzustellen. Und da möchte ich eigentlich meine Kunden auch darauf hinbringen, das umfassend zu sehen und längerfristig zu sehen und ihre Marke authentisch und eben auch nachhaltig zu prägen. Und das ist halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein neumodernerer Marketingansatz, den ich habe, dass ich eben Marken eine gewisse Charaktereigenschaft zuschreiben möchte wie Menschen und dass ich auch der Meinung bin, dass Unternehmen genauso Verantwortung übernehmen müssen wie ein einzelnes Individuum.
Ja.
Und das ist die letzten Jahrzehnte irgendwie ein bisschen falsch gelaufen und das möchte ich in den Unternehmen auch weitertragen, dieses Verständnis, und möchte das aber auch nach außen tragen, weil ich eben in diesem Markt fast oder ausschließlich Menschen sehe oder ausschließlich mit Menschen arbeite, die dieses Thema von Herzen machen.
Ja, die absolut.
Aus unterschiedlichen Richtungen kommen, alle sehr professionell, aber auf ihre Art und Weise dieses Thema behandeln, und das ist einfach wunderschön zu sehen. Das gibt's vielleicht jetzt, weiß ich nicht, in der Blech- oder Metallindustrie nicht so wie in der Hanfbranche. Ne?
Ja.
Also, und es geht ja nicht nur um Kiffen und um Hanf, es geht ja mittlerweile mit CBD auch um ganz viel mehr. Also wie viel Hausfrauen sind jetzt so Fans davon, ne? Die sonst jetzt irgendwie Tupperwaren-Partys gemacht haben und jetzt machen sie andere Partys von teilweise auch fragwürdigen Produkten, aber.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel CBD Vital sieht, da weiß man auf jeden Fall, die Zielgruppe ist kein Kiffer. Mhm. Weißt du, die sind wirklich so, wie du gesagt hast, einfach ganz normale, durchschnittliche Bürger und Hausfrauen und so weiter.
Und das wandelt sich. Und dadurch können wir doch, die auch das gerne mal als Genussmittel nutzen, sehr schön in der anderen Generation klar machen. Ne?
Ja, absolut.
Also mir hilft es unheimlich, mich damit zu
identifizieren. Oh, Eis haben wir auch. Das ist ja ein Luxus.
Hey,
ja.
Geil.
Und ich werde dafür bezahlt hier, oder?
Ich habe festgestellt, wir haben einen riesen Fehler gemacht. Wir haben jetzt hier, das darf ich nicht sagen. Sorry, Jason, wir haben jetzt Thomas Henry genommen, obwohl wir Canlife hier haben. Das war peinlich. Also wir müssen noch mal einen trinken nachher.
Ja, okay,
ne? Das ist
kein Problem.
Du musst fahren, hast gesagt, gell?
Ja, aber
don't drink and drive,
später, ja. Aber das, wir sind ja mit dem ganzen Team hier.
Ja, dann.
Ja, drauf stoßen wir an, ne?
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Schön, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt.
Also, und erzähl mal, also genau, du hast natürlich deine Vision jetzt erzählt. Aber erzähl mal natürlich von Vive Brands. Also wie hast du es gegründet und warum natürlich, ne? Also das ist, was mich immer interessiert. Warum macht jemand sein eigenes Baby sozusagen?
Ja, ist schön gesagt, genau so sage ich es nämlich auch immer. Ja. Mein Baby ist jetzt dann bald ein Jahr alt. Also ich komme aus der Medienbranche, habe Medienmanagement studiert und auch abgeschlossen und wollte schon immer was Eigenes machen. Im Eventbereich war ich lang aktiv, habe in der Tabakbranche dann Promotion und Festival Promotion, Point of Sale Promotion eine Zeit lang gemacht und wollte immer so ein bisschen diesen Event-Vibe, Leute auch begeistern, einfach eine Freude bereiten, ja. Da ich auch sehr musikbegeistert war im Hip-Hop und im Dancehall-Bereich, da auch immer sehr engagiert war und da auch immer Freunde und Kontakte hatte, hat sich das immer sehr schön ergänzt. Und ich sag mal, das i-Tüpfelchen war dann eigentlich der Tod von meiner Mom.
Oh, okay.
Vor knapp 5 Jahre ist es jetzt her, also knapp über 5 Jahre. Die ist ziemlich schnell an Lungenkrebs gestorben. Und da haben wir unheimliche Erfahrungen mit Cannabis als Medizin gemacht. Also sie hat sehr schnell zur Chemotherapie auch da Dronabinol verschrieben bekommen und das, da stand dann THC drauf und das kannte ich irgendwie so vom Kiffen und fand ich interessant und habe ich nachgeguckt und dann bin ich auch eben auf diesen Boom in Amerika gestoßen. Zum Wohl, Max. Genau, ein Schluck.
Bester Podcast ever.
Ja, also hier eben Podcast, hier muss echt ein Video gemacht werden. Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie schön es hier ist für die uns nur zuhören. Video?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Herrlich.
Also ich saß gestern Abend nämlich auf dem Sofa und habe mir das angehört und dann dachte ich mir, wie transportieren wir das, dass wir hier mitten im Hanffeld sitzen? Aber guckt euch einfach das Video an, das gibt's ja dann auch zu sehen, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Und ich mache hier auch einen extra gesonderten Clip von dem Feld sozusagen. Und genau, also wir können vielleicht, wenn ihr Bock habt, wir können ein bisschen eine Runde machen, dann könnt ihr ein bisschen von dem Feld auch erzählen dann später. Also halt getrennt sozusagen.
Gerne, ja. Und ihr guckt es euch an dann. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, genau, Vibes Brands.
Genau, ja. Das hat mich auf den Trichter gebracht, eben, dass ich den CBD-Boom in Amerika so ein bisschen dann gesehen habe und gedacht habe, ja, okay, das fängt ja auch in Europa schon ein bisschen an. Hab dann eben aufgrund, dass ich für meine Mom CBD-Produkte organisieren wollte, so mit den ersten Unternehmen, die sich damals gegründet haben, im Anfang 2015 Kontakt aufgenommen. Und darunter waren halt, sag ich mal, heute die Big Player, zu denen ich immer oder zu wenigen noch einen sehr engen Kontakt pflege und auch jahrelang mit begleiten durfte. Das heißt, einfach auf die Finger schauen und sehen, wie so ein hochprofessionelles, auch dann medizinisches CBD-Cannabis-Unternehmen entsteht innerhalb von 5 Jahren, ja, und dann mit einem Millionenwert einfach dasteht.
Ja.
Und das war unheimlich wertvoll und schön. Es hatte auch erstmal beruflich gar nichts zu tun. Da habe ich dann noch in der Tabakindustrie gearbeitet dann. Und bin dann gewechselt, als so ein bisschen das 2017 das Gesetz kam mit den Blüten in der Apotheke. Dann kam ja so ein kleiner Schwall von Amerikanern und Kanadiern Investoren rüber, die dachten, jetzt wird's hier in Europa legal und sie müssen Medienunternehmen
wird so viel Geld reinbekommen, ne?
Und dass sie ihr medizinisches Cannabis irgendwie besser vertreiben und sowas. Und das fand ich super interessant und bin da eingestiegen in die Szene. Und habe da ein tolles Unternehmen gefunden, das mich da sehr weit gebracht hat und mir auch viele viele Projekte und viele Kontakte beschert hat. Aber so war es in jedem meiner Berufe, ob es jetzt in der Eventbranche, in der Medienbranche oder auch in der Industrie war. Letztendlich habe ich alle Menschen immer, glaube ich, mit guten Projekten begleitet.
Okay.
Und habe dadurch ein recht großes Netzwerk von professionellen Dienstleistern eben, mit denen ich seit über 10 Jahren zusammen gearbeitet habe oder arbeite. Und das hat irgendwann dann mal Klick gemacht, nachdem ich dann von Berlin, von diesem Unternehmen weggegangen bin. Da habe ich eben im Cannabis-Marketing gearbeitet, habe da sehr viele Influencer-Kontakte gemacht. Ja, also deswegen Big Up an die ganze German Cannabis-Community, die
auf
hier
jeden
zuhören.
Fall,
auf Instagram, habe ich selber eine Welt kennengelernt, die ich so auch nicht kannte. Ich war nicht so der Instagrammer, aber ich wollte
schon eine Bilder. Coole Welt, muss ich sagen, oder? Wie findest du die German Cannabis Community?
Also ich bin absoluter Insta-Fan geworden, weil ich weil ich den Humor darin irgendwie gefunden habe, den ich davor nie hatte bei Social Media. Ja, also ich hatte so ein Facebook, aber ich habe nie irgendwie sinnlos mit Leuten rumgeschrieben und auch seit ich hier so einen Max kenne, nimmt das einfach Überhand, dass man dass man Freude am Beruf irgendwie verbindet und die ganze Zeit auch Quatsch macht, aber das
kann ich nachvollziehen auf jeden Fall hier.
Deswegen trotzdem ernst nimmt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt eben, was ich überhaupt nicht verstehe, diese Mentalität, wenn man arbeitet, dann muss man ernst bleiben oder das muss, man darf bei der Arbeit keinen Spaß haben sozusagen, weißt du, nur dann arbeitest du und wenn man ein bisschen Spaß dabei hat und vielleicht mit den Pflanzen ein bisschen redet, so wie ich eben mitbekommen habe, wieso ist das keine Arbeit?
Ja, wir sind halt eine sehr materialistisch geprägte Generation, vor allem durch die zwei Vorgenerationen, die halt sehr von der Nachkriegszeit oder von Eltern, die den Krieg miterlebt haben, geprägt wurden. Da war halt Materialismus und Spaß, also da war Materialismus wichtiger als Spaß. Ne? Da war kurzer Ausflug. Ich denke, das liegt eben daran, ja.
Und aber was ist jetzt der Kern oder der Fokus von einer Agentur? Also willst du eher in Richtung Events gehen oder eben halt so Marketingmaßnahmen, so Werbung oder Social Media und so weiter?
Also ich habe mich eigentlich verschrieben eher ein paar Grundsätzen. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Ich möchte mich da eben auch soweit flexibel und offen halten und soweit ich es auch bin. Deswegen, ich habe mein Netzwerk daraus entstehen mit den unterschiedlichsten Brands und mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Ganz verschiedene Synergien.
Okay.
Das hat nicht auch nur mit Cannabis zu tun, ne? Also eben auch viel Hip-Hop oder auch Media-Content-Produktion auf Cannabis-Messen für Nicht-Cannabis-Unternehmen. Mhm. Natürlich versuche ich auch ein bisschen mehr den Schritt da reinzugehen, die Unternehmen mehr ranzukriegen, aber also eine Media-Agentur bildet sich nicht auch und ist dann da, so mit so wenig Privatkapital, wie ich das einfach durchgezogen habe. Aber ich habe halt die Professionalität, dass ich immer in dem Bereich gearbeitet habe und dann tiefes Vertrauen in mich habe, dass wenn ich mich eben jetzt gut platziere und sieht ja ganz gut aus, deswegen auch vielen Dank, dass ihr auf mich zugekommen seid.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Das freut mich, dass das doch irgendwie die Welle macht, weil es auch durch Corona natürlich nicht einfach war. Deswegen, ich habe die erste Zeit meines Businesses schon auf Events und Messen mich konzentriert und Mediaproduktion. Und das ist alles komplett eingebrochen, also man kann sagen bis zu 100%. Mittlerweile hat sich geklärt ein bisschen, weil wir die Mary Jane ja ursprünglich abgesagt hatten. Jetzt ist sie verschoben. Jetzt wurde sie nochmal verschoben, die Location. Ich weiß nicht, wann wird denn das ausgestrahlt?
Wisst ihr das? September auf jeden Fall. Ich glaube Anfang September ist es. Und es findet in Flughafen Tempelhof statt. Und ich kann sagen, geile Location.
Wann wird den Podcast ausstrahlen?
Ach so,
also von 18. bis 20.
Nächste Woche, September. Also in 2 Wochen auf jeden Fall. Also auf jeden Fall entweder Ende Juli dann oder August.
Ja, also Leute, dann kauft euch auf jeden Fall noch ein paar Tickets.
Genau.
Mary Jane, die wurde verschoben jetzt eben von, ich glaube davor war es 6. bis 8. Jetzt haben wir 18. bis 20. September im Flughafen Tempelhof eben. Genau, und ich mache mit Vibes wieder die VIP-Business-Lounge.
Geil, wir sind dabei.
Mal schauen, wie das aussieht. Ich muss erstmal nach Berlin und mir die Location nochmal richtig anschauen.
Warst du schon mal da?
Ich war schon mal da, bin vorbei, aber ich habe mir das nicht bewusst irgendwie angeschaut.
Es ist eine Hammer-Location auf jeden
Fall. Es ist eine Freifläche, die wir zumindest auch geil bespielen können. Freue ich mich drauf. Muss ich mit der Mary Jane noch quatschen, aber holt euch Tickets, weil ich glaube, man kommt auch nur eben mit Ticket rein.
Ja, genau. Deswegen, magst du uns ein bisschen verraten, was du mit deinem VIP-Lounge vorhast? Ein bisschen vielleicht.
Das weiß ich jetzt natürlich noch gar nicht, weil wir die Messe erst letzte Woche verschoben haben.
Ah, stimmt.
Aber die Möglichkeiten sind eigentlich unbegrenzt. Also wir haben eine Freifläche. Wir werden mal schauen, dass wir natürlich viele coole Partner finden, damit die Businessleute da was Cooles haben. Deswegen weiß nicht, Big Up an den Fabi von We Did Nothing Wrong. Die machen das Beach Festival.
We Did Nothing Wrong. Geiler Name. Na? Was machen die?
Die machen das Beach Festival zu Mary Jane neben
Dem
Badeschiff
eigentlich. Okay.
Und ich denke, die werden jetzt da auch was machen. Deswegen wird die Business- und VIP-Lounge eher so ein Rückzugsort auch für die Aussteller sein, wo die vielleicht ein bisschen exklusiv was testen können, probieren können. Aber eben, also lohnt ja nicht jedes Produkt in der Business-Lounge auszustellen.
Natürlich
eben
nicht.
Speziell, wenn du auf Händler zugehen möchtest. Ja. Aber wir haben da eine extrem gute Außenwirkung. Was wir genau machen, keine Ahnung. Wir können einen fetten LKW hinstellen.
Wir machen einfach einen Spacebus. Das haben wir mal gemacht für ein Festival. Ein Spacebus? So einen Transporter. Und innen drin haben wir quasi einfach mit so einer Folie, so einer Metallfolie komplett zugedeckt. Und innen drin haben wir so eine Weed Blast Maschine gebaut. Also du tust dann quasi okay, das Weed ja, so ja, rein und dann kommt dann, also. Okay, kurze Pause. Genau, ich war beim Spacebus. Und zwar, wir haben einen Spacebus gebaut und innen drin haben wir dann mit so einer also so einer Metallfolie.
Ich habe vorhin schon gesagt, ich stelle mir das vor wie diese Schiffscontainer, die sie jetzt in Holland da entdeckt
haben. Ja, die genau, diese Folterkammer, oder? Ja, ja. Ja, genau. Ohne also den Folter.
Nicht witzig.
Oh ja. Real
talk. ja, aber du hast jetzt schön abgelenkt. Was ist denn gerade passiert überhaupt? Erzähl uns doch mal.
Also ich würde jetzt nicht so tief reingehen, aber auf jeden Fall, wir hatten Spaß gehabt.
Und danach haben wir uns Pizza bestellt, wie ihr ja, gesehen habt. Und ich musste auf jeden Fall den Porto-Kanadchen mit Canlife von Igno auch noch leer
trinken. Ja, dürft ihr auch schön kennenlernen. Und ich kann nur sagen, was passiert ist, wenn sowas passieren soll, dann am liebsten auf dem Handfeld, ne? Also von daher, das ist die perfekte Location oder die beste Location für die Story deines Lebens einfach.
Umgeben von Good Vibes.
Genau, umgeben von Good Vibes. Genau, jetzt, du hast mal Hip-Hop und auch Dancehall erwähnt. Wie findest du Trettmann?
Hammergeil. Also ich kenne ihn von ganz, ganz früher, wo ich seine Dancehall-Geschichten gehört habe, wo er noch als Ronny Trettmann aufgetreten ist.
Ja.
Da fand ich das immer so komisch, dass diese Tröte dann immer reinkommt und ich habe dieses Dancehall-Ding damals nicht verstanden. Das war hier Splash 2000, was weiß ich, 4 oder so in Puch oder 2006. Und da habe ich das noch gar nicht verstanden, aber den Vibe der Musik, den habe ich irgendwie gefühlt und hatte auch durch meine Verbindungen nach Österreich da öfter mal dann Kontakte eben zum Reggae, was bei mir in Deutschland irgendwie weniger relevant war. Da gab es nur dieses Hip-Hop-Ding.
Mhm.
Und so bin ich ein bisschen da rein vom Gefallen her. Und später halt, als ich Eventmanagement gemacht habe in Stuttgart, habe ich Promo gemacht für Dancehall-Veranstaltungen.
Okay.
Habe mich einfach auch mit den Leuten umgeben. Also für mich war der Übergang von Privat-Hobby-Vergnügen zu Beruf immer fließend. So ein bisschen habe ich das Gefühl, jetzt im Nachhinein betrachtet, das war nie gewollt. Aber ich habe halt immer so ein bisschen oder mache immer gerne das, was mir Spaß macht und versuche das zu verknüpfen. Und das kann ich zum Glück mit Vibes, mit voller Inbrunst endlich tun und das ist schön.
Auf jeden Fall, das ist die beste Voraussetzung, wenn man sein eigenes Ding was macht. Halt, ne? Kennst du den Trettmann?
Persönlich habe ich ihn leider noch nie getroffen. Nee, leider
also wenn du durch Vibes vielleicht Trettmann dann kennenlernst, ich würde so gerne mit ihm einen Podcast machen. Ne?
Ich glaub, vielleicht will er ja auf meine EP, die ich plane, aber
ja, auf jeden Fall.
Auf die Volume 5 dann vielleicht, wenn jeder Vibes kennt.
Wie findest du jetzt die deutsche Musiklandschaft, was so Kanna-Künstler angeht?
Super interessant. Also ich bin irgendwie weg von so ein bisschen Gehate. Ich war früher so Real Hip-Hopper, weißt du, Oldschool und
zum Beispiel
das neue jetzt? Zeug gar nicht interessiert. Na, mit Wu-Tang aufgewachsen.
Okay.
Also mit den Chambers, das war
meine
Jugendkindheit.
Aber so Deutschrap auch die frühen Sachen dann?
Ja, auf jeden Fall. Also Sido habe ich dann schon auch hart gefeiert in jungen Jahren, wobei das Agro-Berlin-Ding auch erst sowas damals zu meiner Zeit war, was man erstmal abgewertet hat, weil es neu war und weil es zu aggressiv und zu unvorstellbar für deutsche Verhältnisse irgendwie war. Ne? Das hat man denen damals nicht abgenommen. Und bis man auch diese Humoristik darin verstanden hat. Ne? Also da braucht man auch ein bisschen dafür, wie ich jetzt auch mit dieser New Generation, wir haben gerade in der Pause kurz ein paar Tracks gehört, wahnsinnig zu schätzen weiß, was für ein musikalisches Verständnis da halt dazukommt. Also ob das dann noch Rap ist, so darüber kann man streiten. Aber Musik ist es einfach so. Und diese Begrifflichkeiten, da kann man sich tot diskutieren.
Oldschool, New School meinst du? Oder
ja, genau. Ja. Oder ob das jetzt noch Rap ist oder ob es Hip-Hop ist oder so. Es ist am schönsten, wenn es ganz, ganz viele Einflüsse hat. Und am allerallerschönsten ist, wenn es einfach Leute Freude bereitet. Und deswegen haben wir Musik. Und dann ist egal, wie die heißt oder wie wir es nennen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber magst du denn die New School Deutschrap?
Wen meinst du oder was genau?
Also Künstler, die ich mag, zum Beispiel aktuell.
UFO.
Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Und Jamul zum Beispiel und oder auch Casey Rebel und so weiter. Also ich nenne die so Hype-Beast-Rap, so weißt du, die Leute dann, die eher so ein bisschen auch auf Fashion achten, Streetwear, die teilweise, die sind sind nicht alle gut natürlich, ne? Aber UFO ist bei mir ganz gut oben.
Ja, und da finde ich eben auch diesen musikalischen Aspekt, der da dabei ist, abgesehen von dem reinen Rap oder Gespitte oder so, was ich früher halt einfach gefeiert habe und dieses Battle-Ding oder Freestyle und einfach diese Hip-Hop-Culture durchzubringen. Mittlerweile sind es halt ganz gemischte Charaktere, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten auch kommen. Du kannst es nicht vergleichen mit diesem Oldschool-Rap in Amerika, den du halt als Kiddie, wie ich jetzt da, voll gefeiert hast, obwohl du es noch gar nicht richtig verstanden hast. Es hat alles seine Berechtigung und ich finde alles geil, nur ist die Frage, ob man muss immer den Zugang dazu finden im gewissen Moment. Und irgendwie glaube ich, man findet zu jeder Musik irgendwie einen gewissen Zugang, wenn man unter den Leuten ist oder auf einem Konzert, ja, wenn man die Musik live sieht, dann kann ich mich für fast jede Musik begeistern und damit feiern, wenn man die Energie spürt und sich darauf einlässt. Deswegen no hate for all the people. Ich bin froh, wenn jeder Künstler, der Musik macht, davon leben kann und andere Menschen davon überzeugt, dass es denen auch gefällt.
Auch darüber erzählt, dass er kifft, ne? Das finde ich auch ganz wichtig.
Ja, ich kenne das eine Video, wo er über die Grenze gefahren ist, ne? Polizei ihn angehalten hat.
Oh, UFO meinst du? Ja, genau, ey, das war so ein krasses Video. Erstens, der hat seinen Benz irgendwie komplett in Balenciaga so gemalt. Also man kann sagen, also entweder haten oder hat's lieben, aber es ist schon lustig gemacht. Und dann, der wurde angehalten, ne? Von einem, ich glaube, an der Grenze. Und wurden halt,
ich glaube, gerade von Holland gekommen.
Ja, ne? Ja, genau. Und dann haben die, glaube ich, nichts herausgefunden, also zumindest bei ihm.
Er hat noch live eine Story gemacht.
Ja, halt, genau, ja, live eine Story gemacht und sagt, ey, Bullen, ihr habt mein Weed nicht gefunden.
Danach nochmal an, ja. Aber ja, also ich muss sagen, ich habe mir noch nie ein Album von ihm komplett durchgehört. Das ist jetzt nichts für meine Ohren.
Okay.
Aber vielleicht sollte ich es mal tun, also vielleicht habe ich noch nicht die Zeit dafür gehabt.
Okay.
Aber ein paar Tracks und so, also Big Up und krasse Produktion, auch die Leute, mit denen er zusammenarbeitet, was soll man da sagen, die machen das. Das ist denen ihr Handwerk und das ist geil, was da rauskommt. Und ich finde eben, ja, jeder Künstler hat seine Berechtigung und wenn er davon leben kann, heißt es ja oft, heutzutage verwischt es natürlich, aber dass es seine Kunst auf irgendeine Art und Weise gut macht. Heute ist es halt nicht unbedingt mehr nur das Musikalische, sondern eher auch, was du für ein Netzwerk von Produzenten hast oder wie du dich aufstellst oder auch anderweitig vermarktest, dass du dich halt auf einem gewissen Level davon halten kannst, was ich ja auch mit gewissen Künstlern versuche aufzubauen, eben mit Brandmanagement, mit Vibes, dass sie sich eben mehr auf ihre Karriere oder beziehungsweise auf ihre Kunst konzentrieren können und dieses Vermarktungsding nicht so belastend wirkt. Ne? Also es ist natürlich
für mich
immer schwer, als so ein Marketing-Typ dann aufzutauen und zu sagen, oh ja, ich vermarkte dich so auf die Art, ne? Hat immer einen faden Beigeschmack. Aber eben das Gefühl, und deswegen bestehen meine Kontakte halt länger als nur durch einen Anruf oder so, die wissen mittlerweile, die Leute und mein Netzwerk, mit denen ich mich umgebe, was ich eben Gutes leisten kann. Und mir ist es wichtig, dass eben die Kunst dann in den Vordergrund kommt und es ist vollkommen normal, dass jeder davon leben muss und nur von 100.000 Klicks oder selbst nur Milliklicks auf Spotify kannst du deine Miete nicht zahlen oder ein Auto kaufen. Oder
das ist schon krass, ne?
Und es gehört einfach faktisch dazu, wenn du, sag ich mal, davon leben willst, dann ist es einfach kommerziell, ohne das negativ zu bewerten. Ja. Da musst du einfach gucken, wie du deine Brötchen reinkriegst. Und da möchte ich den Leuten halt helfen, auch die Hemmung davon zu verlieren, das als negativ zu sehen, weil das steht jedem zu. Ja, und wenn man eine Reichweite hat als Künstler, sei es als Musiker oder als DJ oder sonstiger Artist, dann ist es schön, wenn einem das jemand abnimmt. Aber das merkt man oft erst im Nachhinein oder ist nicht so einfach, immer den Leuten klar zu machen. Deswegen zeige ich es den Leuten lieber, mache viele coole Projekte, wo ich die Leute auch unterstütze, auch kleinere Künstler hier und da, aber auch wieder größere, so dass sich halt alles ein bisschen miteinander unterstützt und alles einen guten, ja, Vibe hat. Deswegen Vibes, das findet sich überall bei mir, weil du vorhin auch gefragt hast, ja, was genau wir machen. Das ist eben dieses Netzwerk, das wir haben. Wir sind aber professionalisiert eben im Medien- und Marketingbereich. Und justieren eben alle Projekte so, wie sie gewünscht sind und so, wie es auch der Nachhaltigkeit der Marke irgendwie sinnhaft ist.
Ja. Geiles Konzept. Also, aber ich möchte jetzt deinen Joint nicht unkommentiert lassen. Das ist schon ziemlich lang, muss ich sagen.
Ja, also für mich ist das jetzt eher ein mittelmäßiges.
Okay.
Beziehungsweise, was heißt für mich, das habe ich einfach in der Schweiz gelernt. Mhm. Ne? Weniger zu drehen, aber dafür
länger. Verstehe.
Nee, habe ich mir abgeguckt und ich fand das ganz schlüssige Erklärung eigentlich.
Nur musst du kurz zum Mikro rein, sonst weiß ich
nicht. Sorry. Nur führt es eigentlich dazu, dass man viel mehr raucht am Stück und manchmal auch ein bisschen zu stoned ist. Deswegen habe ich mir die ganz langen für abends aufgehoben.
Ah, okay.
Aber ja, deswegen Shoutout an die Schweizer, die auf jeden Fall, glaube im Durchschnitt die längsten Dübel rauchen.
Okay, gut also zu
so
wissen.
So 15, 20 Zentimeter ist normal da teilweise.
Wirklich?
Bei den Leuten, mit denen ich da zu tun hatte.
Das ist ja krass. Da brauchst du ja zwei Hände.
Ja.
Da brauchst du ja dann zwei Hände eigentlich zu smoken.
Ja, ja.
Das ist ja krass.
Also der hängt auch immer runter wie so ein schlaffer Dödel, aber...
Geil, okay.
Das versuche ich zu vermeiden.
Ich freue mich drauf.
Ja, deswegen hoffe ich, es geht auch nicht mehr zu lang, weil jetzt in der Zwischenzeit habe ich deinen Gin Tonic trinken müssen.
Ne? Nee, den Podcast werde ich nicht beenden, bevor wir den Joint alle geraucht haben. Ja. Nee, wir sind ja aber nicht zu zweit.
Ja, ja, ich trinke dann halt nochmal so ein Porto Cana Gin. Ne? Möchtest du auch noch einen?
Nein, danke.
40, du bist bei der Canlife.
Genau, das reicht mir erstmal für heute.
Kusch Cola.
Ich bleib beim Canlife. Kusch Cola und einmal Lemon Kusch. Ich find's persönlich den Kusch Cola besser. Oder schmeckt mir halt besser.
Soll ich den mal mit Gin probieren, meinst?
Nee, mit Gin.
Mit Gin, ne?
Kannst du vergessen. Nee. Schmeckt nicht.
Probier's
aus.
Ich meine jetzt nur so. Also halt, das ist halt schon geil, weißt du, einfach, das finde ich halt cool, so als Marketing-Dude, was es mittlerweile gibt, so ein Canlife, wo ein Hanfblatt drauf ist, was auch schon schön gemacht ist,
ja.
Lemon Kush, so, weißt du, dass es wirklich als Marketing-Werkzeug verwendet wird und so sehe ich es halt auch ein bisschen, dass man es halt nutzen kann als Art Lifestyle, ja, also deswegen, es muss nicht immer dann um Cannabis gehen, es muss einfach darum gehen, dass man mit diesem Gefühl, das eben Cannabis auch mitbringt und ihr, die jetzt das konsumieren, die wissen ein bisschen, was ich meine, dass man die Leute damit catchen kann, wenn man sich damit authentifiziert einfach, ne, als Brand auch. Und jetzt ist die Zeit, wo man halt, sage ich mal, frühzeitig als Brand sich positionieren kann oder eben distanzieren kann. Und dann kann man eben da einen ziemlichen Markt erschließen, der, sage ich mal, die nächsten 10 bis 15 Jahre äußerst relevant wird, international.
Wie findest du jetzt die deutsche Cannabis-Brands eigentlich aktuell auf dem Markt? Weil ich finde, es sind schon richtig paar coole dabei, muss ich sagen.
Ja, es gibt halt mittlerweile auch viele finanzstarke. Ne?
Zum Beispiel?
Na, hier Way natürlich zu nennen, Way CBD. Die hauen ja ganz schön auf die Kacke. Da hat doch, glaube ich, auch Snoop Dogg irgendwie investiert oder seine Firma.
Okay, kenne ich noch gar nicht.
Und nochmal ein paar Leute. Ich komme mittlerweile gar nicht mehr so hinterher. Das war 2015 noch ganz, ganz anders. Da gab es nur ein paar wenige große oder kleine, die mittlerweile größer sind. Und heute gibt es so unzählige, dass man gar nicht mehr hinterherkommt mit den News überall.
Ja,
also auch wenn man jetzt wieder in Deutschland hört, wie viele Shops hochgenommen wurden, dann sind da wieder Shops dabei, die ich noch gar nicht gehört habe. Und vor ein paar Jahren habe ich gedacht, naja, würde ich auch einen Shop aufmachen. Dann habe ich gedacht, ach scheiße, hätte ich auch einen aufgemacht. Und jetzt denke ich mir, zum Glück habe ich den ganzen Stress nicht. Aber zum Glück immer meiner Linie halt treu geblieben und das mit der Event-Media-Agentur eben schon immer als Ziel gehabt. Und das hat jetzt einfach gepasst. Corona hat da nochmal, sage ich mal, mir einen Arschtritt gegeben dann auch.
Ah, drüber müssen wir reden. Wie fandest du denn jetzt die Corona-Zeit als... sage ich mal, als eine Agentur?
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, scheiße, ne?
Ja.
Im Großen und Ganzen
kurz
komplett
und
gesagt, ja. Aber alles hat irgendwie Effekte, ne? Also ich habe ja vorhin kurz angeschnitten, der Tod von meiner Mutter hat ja auch dazu geführt, dass ich mich eben intensiver wissenschaftlich und medizinisch mit Cannabis und Hanf beschäftige und eben gemerkt habe, dass dieser Markt nicht aufzuhalten ist dadurch und mich halt dadurch in dem, was ich immer gemacht habe, Marketing und Medien, positioniert habe. Aber das war einfach... das war einfach ein Gefühl und das hat meine Mom damals eben angestoßen mit ihrem Tod, dass es in die Richtung geht.
Ja, und ich finde auch, also so scheiße wie es war, ich meine, diese Situation hat ja viele Firmen oder viele Brands auch dazu gezwungen, einfach mehr digital präsenter zu sein, ne? Und das finde ich gar nicht so schlecht. Also so wie du auch sehr cool reagiert hast mit den Online 420 Sessions zum Beispiel, mhm. Hut ab, also was du da aufgezogen hast. Und
also muss man sagen, Big up an die ganze Community, die das vor allem mitgetragen hat. Also ich selber habe ja irgendwie auch gar keine Reichweite und überhaupt nichts, dass das irgendjemand interessieren würde. Deswegen den Hauptteil tragen immer die Menschen, die da dabei sind, die das innerhalb von 5 Tagen auch mitgetragen haben. Das war ja krass, wie man da diese Instagram, ehemals Instagram-Community, ne, wo wir dann ein paar Events und so in Berlin auch gemacht haben, so eingeschweißt, sich dann einfach wieder verbunden hat. Und da sieht man, dass halt diese persönliche Ebene unter den Menschen schon auch nochmal eine andere ist.
Ja.
Als wie wenn du einfach als Brand auf dem Markt auftrittst mit Geld und dir irgendwelche Sachen kaufen möchtest. Das geht natürlich auch, ne, aber die Leute, die genauso lange dabei sind, die wissen das sowas. Und sowas ist mir halt wichtig, dass du eine gewisse Brand-Identity hast. Und ich kann halt durch meine Authentizität auf dem Markt oder auch das, was mein Netzwerk an Authentizität hat, gerne auf eine Marke übertragen, aber halt auch nur, wenn es passt.
Ja.
Wenn es für die Künstler, für die Werbeträger passt, wenn es aber auch für den Brand passt und wenn alles ein stimmiges Bild gibt, dass jeder was davon hat. Deswegen ist so dieses Wort Kunden und es ist alles ein Netzwerk und jeder partizipiert von jedem. Ich weiß nicht, ob das so neu ist. Ich denke, diese Ansätze wird es bestimmt irgendwo geben. Aber für Vibes finde ich das einfach eine runde Geschichte. Und es fühlt sich super gut an. Ich bekomme wahnsinnig tolles Feedback. Und ich denke, wir müssen vielleicht auch in der Unternehmensführung einfach ein bisschen nachhaltiger werden in Zukunft. Ja. Und im Brandmanagement vor allem.
Ja, also
Werbung darf nicht mehr so einen negativen Ruf auch haben.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und ich hoffe, dass es einfach, dass wir alle länger bleiben. Was ich auch schade finde, zum Beispiel, man merkt auf YouTube, es gab mal richtig coole YouTube-Channels, die auch richtig groß waren und warum auch immer, ich glaube, das war halt, hat was zu tun mit anderen Firmen, die gekauft haben, aber dass die eher jetzt aktuell kein Content mehr produzieren können, weißt du, obwohl die Channel eigentlich groß ist. Und das finde ich richtig schade. Wir hatten so ein breites Angebot an Medien sozusagen. Mhm. Und dann auf einmal jetzt fast alles stoppt sozusagen. Gibt's halt neue, was ich auch cool finde, zum Beispiel Vincent Weed, kann ich auf jeden Fall sagen. Aber
Big up an Vince, ne? mit dem habe ich ja bei Sins gearbeitet. Deswegen, das ist schön, die Leute zu sehen, wie jeder auch sein eigenes Ding macht mit den Jahren.
Ja.
Weißt, und wie man immer wieder auch Anknüpfungspunkte hat und sich gegenseitig unterstützen kann. Aber trotzdem jeder sein eigenes Süppchen ein bisschen macht. Und wenn's passt, passt's, ne? Und das ist cool. Also deswegen, ja, nochmal Big Up an Vince auf jeden Fall. Vincent Weed, zieht's euch rein.
Ja.
Lohnt sich, der hat echt Ahnung und hat sich echt auch weiterentwickelt, unheimlich, jetzt mit seinem Studio im Keller und so, voll krass.
Ja, ich gönn dem auf jeden Fall.
Und das ist schön, aber du sagst es, es ist einiges weggefallen, aber das war die Übereuphorie von Investoren und von Menschen, die einfach ein bisschen Größeres im Sinn hatten, wo sie einfach vielleicht ein bisschen zu früh dran waren.
Also du musst jetzt nicht im Detail erzählen, aber also das heißt, die Investoren waren da und die haben einfach was anderes erhofft.
Na, eher allgemein gesehen für den ganzen Markt. Ne? Man hat sich damals 2017, als die Blüten in die Apotheken kamen,
haben die gedacht, okay, in 2 Jahren ist es legal. Im
kanadischen Markt, wo die natürlich mit GMP-Richtlinien und sowas schon gearbeitet haben, da hat der amerikanische Markt gar nichts erstmal zu suchen, außer dass da halt Leute mit Kohle sind, wollten die sich halt platzieren natürlich, ne? Auch mit der Anbaulizenz und sonstigem. Und da ist es natürlich wertvoll, ein Medienunternehmen auch noch zu besitzen. Und das gab es mehrere natürlich, die das irgendwie in verschiedensten Unternehmenskonstellationen natürlich versucht haben, sich dort zu platzieren. Aber das ist ganz normale Marktwirtschaft, ne? Also das ist ganz normales Unternehmertum. Und das wird auch wieder kommen, wenn es den Anschein macht, dass Recreational in Europa machbarer erscheint. Mhm. Aber ich denke, da haben wir alle ein bisschen Zeit, deswegen mahne ich so, eine ordentliche Grundbasis zu legen, auf die Messen zu gehen, auf die Events zu gehen, die Leute auch persönlich zu treffen. Deswegen ist es auch super, dass ihr hierher gekommen seid, weil dieses nur über fern und Ja, es gibt ganz, ganz viele Leute, die so ein halbes Jahr ganz, ganz laut sind und dann hörst du auf einmal nichts mehr von denen.
Ja, genau.
Und vor solchen
Kooperationen. Es ist echt ein Marathon halt, ne? Es ist, also viele denken, es ist ein Sprint, aber das Ganze ist einfach ein Marathon. Lieber konstanter zu bleiben, anstatt jetzt Gas geben und dann auf einmal nach 6 Monaten hast du keinen Bock mehr, weil du alles schon gegeben hast, so. Und du weißt, du brauchst einfach Ausdauer mittlerweile, weil die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten auch so kurz ist. Deswegen lieber immer wieder was Kurzes. Und apropos Events, du hast ja Messe und so angesprochen. Mhm. Ich war noch nie auf so einer Cannabis-Messe in Deutschland tatsächlich. Mhm. Und welche kannst du jetzt außer Mary Jane empfehlen? Oder warst du schon auf mehrere?
Ja, ich war eigentlich auf allen deutschen. Wüsste ich nicht, dass ich eine ausgelassen habe, aber mittlerweile gibt es so viel.
Ja.
Ne? Also ich will da gar keinen Hate für irgendeine Messe.
Nee, aber die, welche fandest du cool?
Letztes Jahr waren ja viele auch das erste Mal.
Okay.
Ich fand die Cannafair letztes Jahr war, im Vergleich, weiß ich so, ich brauche ja keine zweite Mary Jane irgendwo.
Richtig.
Berlin ist Berlin, in Berlin kannst du Sachen machen, so, guckt's euch an, es lohnt sich, ja. Das kannst du sonst, findest sowas nicht mal unbedingt auf einer Spannabis in Barcelona. Das ist einfach Berlin. Und eine Cannafair fand ich cool, es war gut besucht, aber breite Gänge, also es hatte wirklich einen größeren Messecharakter. Die Mary Jane ist halt so ein richtig geiles Party-Ding auch jetzt mit dem Beach, aber Messe und da ist viel los. Und die Cannafair war ein bisschen ruhiger, gemütlicher. Und so, was ich erfahren habe von den Händlern und Ausstellern, die waren auch alle super happy. Deswegen kann ich davon nur sprechen. Gab jetzt aber auch wieder eine CBD-Messe, deswegen ich will gar niemanden da unerwähnt lassen. Wo gibt's überall Messen? Düsseldorf, Dortmund, Frankfurt. Deswegen, es lohnt sich alle mal anzugucken. Ja
auf jeden Fall. Aber ich glaube, unser erstes Ziel jetzt erstmal wieder, glaube ich, Mary Jane jetzt im September.
Genau, vor allem am Flughafen, Open Air eine Messe. Ja. Ne? Also wir geben uns da echt Mühe und die Mary Jane vor allem, dass da was Cooles und vor allem auch, also die haben sich die Kritik auch zu Herzen genommen, die da zurückkam von vielen Ausstellern und die Fragen und deswegen die Entscheidung auch, was super cool ist, dass es halt stattfinden kann.
Auf jeden Fall.
Genau.
Und auch während der Location, also apropos Location, da kann ich empfehlen, einen E-Scooter mitzunehmen oder ein Skateboard oder so, da werdet ihr auf jeden Fall dort Spaß haben, weil du hast unendliche flache Fläche. Und teilweise musst du echt ewig laufen halt. Ich weiß nicht, wie groß der Mary Jane wird, aber die Möglichkeit, was man da an Fläche verwenden kann.
An dieser speziellen Kurve, wo eben auch die Tribüne ist. Das heißt, die Stände werden überdacht sein, soweit ich jetzt weiß.
Das ist ein Hangar dann, ja.
Genau. Aber ich werde es mir anschauen. Haltet euch einfach im Laufenden, schaut auf maryjaneberlin.com oder bei Vibes vorbei. Auf den Social Media Kanälen werdet ihr auch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten.
Wie heißt der Account jetzt auf Insta?
Vibes? Auf Insta, Vibes Brands mit Z.
Also alles zusammen dann?
Genau, Vibes.brands mit Z. Ich hoffe, könnt euch ein bisschen einen Einblick in meine Idee und in meine Vision geben, die zum Glück auch schon sehr viel Früchte getragen hat und immer reeller wird, was ich eben wie ein Baby anfühlt, das ein bisschen größer wird und was sich echt gut anfühlt. Deswegen hat es mich auch gefreut, das mal zu erzählen. Ich wollte vorhin nur noch zu diesem Livestream-Ding was sagen.
Ja, gerne.
Weil ich ja dann bei Corona angefangen habe, auf einmal so, ja, was machst du jetzt? So, keiner sieht dich, keine Messe, weißt du, Spanner bist ausgefallen. Irgendwie so, muss ja dann Social Media machen. Und ich bin jetzt weniger der sich halt selber vor der Kamera da gerne hat. Aber dann habe ich einfach ein paar Livestreams gemacht und das war ganz witzig, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Hat jetzt auch zu ein paar anderen Projekten geführt, so eher in der IT-Richtung mit Konferenzsoftware-Systemen, so für Live-Events.
Okay.
Also bei mir geht es nicht nur um Hanf und Cannabis dann die ganze Zeit. Aber genau, das war eigentlich so der dritte Arsch, den ich gebraucht habe, um auch Projekte eben wie jetzt dieses Vibe Selections umzusetzen, das jetzt bald dann rauskommt mit verschiedenen Künstlern, wo wir verschiedene CBD-Produkte anbieten werden. Aber das werdet ihr gerne mitbekommen, wenn ihr auf Vibes tuned bleibt.
Wie lange hat die Vorbereitung eigentlich gedauert für den Livestream?
2 Tage.
Keine Echt? Ahnung. Aber ich meine, die Leute zu kontaktieren und so weiter. Also ich meine,
also du meinst jetzt 420 Sessions, ne?
Ja, genau.
Ja, ich habe ja so eine Facebook-Gruppe nur gemacht. Mhm. Weil ich dachte, naja, jetzt mach's mal in so eine Gruppe rein. Mhm. Und habe da immer nur mit Kumpels, weißt du, die halt irgendwo um den Globus rum sind, den Gary Wagner, der auf Teneriffa sitzt, oder den Rüdiger Klos Neumann, der auch bei Sense da gekocht hat und Geschäftsführer war, die halt eingeladen und mit denen eine gemütliche Runde gemacht, ne? Wie wir zwei jetzt nur zu dritt, zu viert. Manchmal waren wir auch mehr, dann war die Pinky noch dabei, Antifuchs war mal dabei, der DJ Ari, der Konz aus Amsterdam, weißt du, und jeder hat von sich und seiner Quarantäne ein bisschen erzählt, alle halt ein bisschen gesmoked, mal ein paar Videos angeguckt. Das war ganz cool, dass ich auch mal Spaß dran hatte, ne? Das ist wie so Instagram, wo man erst hatet und dann die Freude dran entdeckt. Wir haben hier gerade...
Also was ist das hier für ein Podcast? Wie heißt die?
Purple, also das ist unser Purple... Chronic oder so, Steirer Chronic.
CBD, ne?
CBD,
ne? CBD, schau mal. Purple Steirer Chronic, God damn, den muss ich auf jeden Fall fotografieren. Den kannst du mitnehmen, oder? Schau mal, wie. Schau mal in der Kamera, sieht man das?
Ja, ich hab gerade noch so. Anstandsrest.
Fuck.
So. Hat das 02 oder?
Siehe. Purple Chronic, God damn.
Siehe. Servus.
Hallo. Servus.
Ja, super, ey. Vielen Dank.
Also wir nehmen jetzt auf, ne? Kein Problem.
Ja, einfach weitermachen. Ja, okay. Nee, aber es sieht mega super nice aus.
Okay.
Genau, wo waren wir denn? Ich bin von dem Sack Weed irgendwie irritiert.
Du hast eine ruhige Runde gemacht, zu dritt, zu viert. Ach,
die Livestreams, genau, und dann die 420 Sessions, genau, auf die du zu sprechen gekommen bist, die du auch gesehen hast. Das war krass, das waren ja nur 5 Tage, wo wir das auf die Beine gestellt haben. Ja. Und das war einfach so ein Feeling irgendwie. Ich habe das gesehen bei den Jungs von Highlife Media, Big Up an die auch aus der Schweiz, die ja eine wahnsinnige Reichweite auch haben. Und die haben das international gemacht, 24 Stunden 420 Smoking. Ja,
krass. War das
auch mit verschiedenen Räumen und so, und voll geil. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, oh geil, das würde ich gern so in die Art in Deutschland machen, aber auf meine eigene Art und Weise.
Ja.
Und dann hat's angefangen und nachher war es ja kein wirklicher Live-Smoke-In, sondern wirklich so ein Programm wie eine Live-Show irgendwie, was von Anfang nicht klar war. Aber innerhalb von 5 Tagen hat sich das halt einfach krass entwickelt.
Krass.
Und alle Leute haben mitgemacht und das auch dann ordentlich geteilt bei sich und eben ohne Eigennutzen, ohne irgendein Konkurrenzding oder sowas. Und da habe ich gemerkt, oh, das ist schön so, weil das hat mir gezeigt auch, dass Vibes ernst genommen wird, dass es verstanden wird, dass hier ich nicht versuche, Vibes irgendwie hochzudrücken oder wie die Brands, viele Brands versuchen eben ihre Reichweite zu erhöhen. Darum geht's mir nicht. Das, dieses Gemeinschaftsgefühl, das war einfach toll, wieder mit den Jungs von damals und Mädels von damals eine Gemeinschaft zu bilden und zu zeigen, dass wir immer noch da sind.
Schau, die freundlichste Branche ever. Also wirklich so. Also das, anders kann ich nicht sagen. Hat dich diese Cannabis-Branche oder Cannabis-Lifestyle immer interessiert, als du schon, ich sag mal, angefangen habt zu chillen?
Was meinst du mit, als ich Smoken angefangen habe?
Ja, genau.
Also ich habe recht spät Smoken angefangen, so. Ich hab's mal probiert, auch so das erste Mal 13, 14 irgendwie. Bei den Skatern und cool, und war aber da nie dabei, ne? Ein paar Jungs haben immer gerne mit der Bong schon gechillt, so mit 16, 17, aber hat mich gar nicht interessiert. Ich weiß auch gar nicht warum, so. Ich habe da das High-Gefühl nie irgendwie als irgendwas empfunden, was ich haben will. Es hat bei mir erst später angefangen, so im Studium, als ich irgendwie klarkommen musste mit meinem Kopf und es dann funktioniert hat da damit. Und also nicht deswegen das gemacht, sondern das hat sich irgendwie halt so ergeben. Ich bin ruhiger geworden und habe das genossen, eher als halt am Wochenende groß jetzt Party zu machen, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und weiß nicht, hat mir irgendwie gut getan und tut mir bis heute gut. Aber deswegen übertreibt's nicht und raucht auch hin und mal wieder ein bisschen CBD. Das tut auch sehr gut.
Unbedingt.
Weil ja, je nachdem, was man in die Finger bekommt heutzutage, es ist, dieser Schwarzmarkt macht einfach so vieles kaputt, was wir nicht kontrollieren können, was niemand kontrollieren kann. Und ja, wir geben die Verantwortung über unsere Also ich habe ja noch keine Kinder, aber über eure Kinder oder meine zukünftigen Kinder vollkommen ab und in die Hände von illegalen Leuten, die nur Geld im Sinn haben. Also nicht alle, ne? So klar. Aber ihr wisst auch, dass diese Großwaren, die kommen, das sind nicht die Hobbygärtner, sondern das sind halt Leute, die Geld damit machen. Und da sind mittlerweile halt Substanzen drauf und drüber, wo keiner mehr weiß, wie die wirken und was die überhaupt anrichten, auch mit der Psyche. Und auf einmal kommen halt immer mehr Psychosen und man schiebt es auf den THC-Gehalt.
Ja.
Es fehlt einfach ein bisschen CBD bei dem Ganzen so. Deswegen unterstützt die CBD-Händler, kann ich hier auch nur sagen. Und fördert das ganze Ding. Wer weiß, wie lange wir es noch haben in Deutschland jetzt, so wie es gerade aussieht.
Ja, also ich hoffe, dass es auf jeden Fall bald sich was ändern wird. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Mhm. Am Ende jeder Episode haben wir ja diese 5-Kanner-Fragen. Und die sind immer gleich für alle Gäste.
Hätte ich mir ja nochmal angucken sollen gestern.
Nee. Sind keine Klausurfragen.
Okay, schieß los.
So. Erste Frage. Wie alt und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast? Und wie war der High?
Also ich würde sagen, das erste Mal eben war so an so einer Skaterpipe. Ja, bei mir im Nachbardorf.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich kann mich an das High überhaupt gar nicht erinnern. Auch die Male danach war das nie ein prägendes Ereignis, da High zu sein.
Mhm.
Ich fand nur diesen Geschmack so eklig, dass ich immer mich übergeben musste, wenn ich einen Joint gezogen habe.
Okay. Ja,
aber heute geht's mir auch so, wenn ich einen Joint mit Zigarettentabak rauche, dass es mir einfach nicht schmeckt. Aber das ist eher so die prägendere Erinnerung, die ich habe, dass ich mich immer zusammenreißen musste, dass es nicht... Ja.
Zweite Frage. Was war deine letzte Munchies?
Hm. Na.
Naja, stimmt.
Boah, nee. Ich bin ja
wir haben doch hier Beweismittel.
Ja, ich war ja erstmal nur auf CBD hier.
Ah ja, stimmt. Na,
aber in der Pause musste ich mich ein bisschen beruhigen. Aber, der geile Kaiserschmarrn dem letzten, also
wir Kaiserschmarrn muss ich auch noch essen.
Steirischer Kaiserschmarrn, na, der war brutal, ne?
Mohrenwirt.
Boah. Mohrenwirt in Grazer Innenstadt kann man nur empfehlen.
Okay, da werden wir dann quasi vor dem Rückfahrt wahrscheinlich in Gras dann etwas essen.
Crazy, crazy auf jeden Fall. Richtig lecker und dann gibt's ein Mohneiskugel dazu und ich dachte erst so, was will ich jetzt mit einer Eiskugel zu dem?
Hm.
Und dann habe ich die Eiskugel dazu gemacht, während ich... Und das war so eine Geschmacksexplosion. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
Das musst du mir auf jeden Fall sagen.
Also fast so gut wie der Kaiserschmarrn von meiner Mama.
Mhm.
Aber nur fast.
Ja, von Mama ist immer am besten. Ja. Das kann man nicht sagen. Dritte Frage. Wenn du mit jemandem smoken könntest, egal mit wem, ja, dead or alive, mit wem wäre das?
Tupac.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich kurz gedacht.
Also das heißt, Tupac, Biggie, du bist auf jeden Fall alive. Tupac, oder?
Naja, ich also Rap-Skill-technisch Biggie auf jeden Fall krass, ne?
Mhm.
Aber Tupac hat einfach ganz viel für mich in meiner Kindheit eine ganz große Rolle gespielt.
Absolut.
Hab ich Englisch gelernt, das ganze All Eyes on Me Album irgendwie übersetzt und auf einmal konnte ich dann Englisch und hab verstanden und ich hab damals, sag ich mal, so gesellschaftskritisch war ich da jetzt nicht so, dass ich das irgendwie gerafft hab. Und mittlerweile, wenn man älter wird, so merkt man eigentlich, also es ist halt einfach ein Künstler, umso älter man wird, desto krasser ist man noch mehr von ihm fasziniert, was der in seinen jungen Jahren da rausgehauen hat.
Das Lied Changes ist bis heute immer noch relevant, zum Beispiel.
Exactly, das war das Einzige, was ich irgendwie zu sagen hatte zu dieser Black Lives Matter Geschichte, dass ich einfach irgendwie, ja, also entspricht nicht meiner Mentalität, ich bin ein sehr positiver Mensch. Aber es war eigentlich noch nie was anderes.
Okay.
Und das ist schade zu sehen. Das tut mir auch irgendwie, macht mir sehr viele Gedanken in letzter Zeit, weil ich auch viele, viele Freunde habe, die das auch sehr bedrückt, die aber auch betroffen sind von Rassismus, die eben auch eine andere Hautfarbe oder andere Herkunft haben oder einfach ein anderes Aussehen, wo man ansieht, die sind nicht von hier. Und dadurch ganz, oder jetzt gerade erst auch darauf aufmerksam gemacht werden, was ihnen denn schon widerfahren ist. Ne? Also eine Freundin hat mich unter Tränen angerufen und hat gesagt, so, mir ist das nicht aufgefallen, aber jetzt weiß ich, warum ich keine Wohnung gekriegt habe und so.
Shit.
So, weißt du, und das tut mir weh und dann tut es mir weh, wenn man halt Diskussionen hat mit Menschen, die eigentlich zu dieser privilegierten Generation gehören, wie ich eben auch. Also du, dich muss man ja auch durch dein Äußeres eben da dazu zählen, dass du bestimmt auch deine ein oder anderen Erfahrungen gemacht
Zweimal,
hast.
Zweimal, ja, mit Polizei.
mit Polizei sogar?
Ja.
Ah, jetzt erzähl.
Das einmal war, also ist nicht so schlimm, aber das war auf jeden Fall, ich bin von der Arbeit heimgekommen und ich war dann mit meinem Arbeitskollege unterwegs und er war Araber und wir sind dann in die Innenstadt, das war in Bonn, und auf einmal ist ein Polizeistreifen da, Auto vor uns angehalten, dann hat nach unserem Ausweis gefragt und der meinte, und die eine Polizistin meinte, ja, wir haben eben die Meldung bekommen, dass ein Auto eingebrochen wird und die Beschreibung passt dazu. Und dann habe ich gedacht, okay, also dachte ich mir, welche Beschreibung, ne? Und dann habe ich ihr gesagt, ich bin von der Arbeit gekommen und sie hat echt gesagt, ja, ja, Arbeit. Und das war für mich überhaupt unangebracht für eine Polizistin, so einen Kommentar
aber
zu geben.
Aber sehr unterschwellig, was man manchmal gar nicht so rafft.
Yeah.
Also jemand wie ich, der das jetzt auch erst wahrnimmt, das finde ich ja, ich merke auch ganz viel jetzt durch die Geschichte erst, was mir sonst entgeht und wo ich aber merke, du kannst auch gar nichts dagegen tun, weil die Leute, die wollen das nicht annehmen. Ne? Also viele andere Privilegierte.
Ja, ich habe auch...
Tut mir leid.
Ja, nee, alles gut. Also ich habe es natürlich, das ist das erste Mal, wo ich sowas erlebt habe, weil ich komme ja aus Indonesien und in Indonesien bin ich ja kein Minderheit, ja. Da
bist du nicht hier geboren?
Oder? Nee. Ich bin mit 19 dann nach Deutschland gekommen, in Berlin.
Mit 19?
Ja, ja.
Wie alt bist
zum du Studieren? Jetzt, ja? 38.
Ach du Scheiße. Really?
Yeah.
Fuck. Das ist gut gehalten.
Dankeschön. Jetzt haben wir live offiziell bestätigt. Nee, Quatsch.
Ich werde auf jeden
Dankeschön.
Fall nicht drauf
geschnitten. Das ist dank Weed natürlich und viel Wasser trinken. Ja, genau. Also vierte Frage. Was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Boah, ich mache alles eigentlich viel lieber, wenn ich high bin. Aber
mein Motto, Entschuldigung, bekiff ist besser.
Ja,
immer.
Ja. Kann ich zustimmen, wobei das halt im Umfeld oft auf Widerstände stößt oder auf Missverständnisse und
Richtig.
Unverständnis.
Und das nervt mich.
Ja, ist eine sehr interessante Diskussion, die ich jetzt auch mit meiner Family durch habe, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass man immer Menschen hat, die einem helfen, sich selbst zu reflektieren. Aber es muss einem schon bewusst sein, eben, dass man damit halt noch ein bisschen auch andere mit reinzieht. Also jetzt guck, wenn du halt mit deiner Family rumhängst und die ganze Zeit Joints rauchst, und die dann von anderen aus der Gesellschaft angesprochen werden darauf, dann gibst du denen praktisch eine Aufgabe, die sie gar nicht wollen. Sie müssen sich mit jemandem über ein Thema unterhalten, was sie eigentlich nicht wollen. Und da habe ich jetzt halt auch gemerkt, man hat dann doch auch als Konsument eine gewisse Verantwortung. Wobei ich absolut nicht der Typ bin, der provoziert damit und der da auch offen damit redet. Aber wo ich gemerkt habe, die anderen Menschen reden eben nicht offen darüber. Und man muss da schon auch ein bisschen Feingefühl und Verständnis aufbringen, sich manchmal zurückzunehmen, was mich auch, wie du sagst, voll nervt, weil das genau das ist, was ich ja eigentlich aus den Leuten rauskriegen möchte.
Ja, genau.
Aber du kommst mit den Leuten auch nur in einen ernst gemeinten Dialog, wenn du dich auf sie einlässt. Nicht
ja,
wenn
ja.
du nur sagst, ich verstehe euch, sondern wenn du auch denen folgst ein bisschen. Und
okay.
Das lerne ich gerade selbst so ein bisschen. Also ich bin erst 30,
okay. Ich
habe noch ein paar Tage zu den 31. Deswegen, man lernt nie aus. Ich glaube, das ist das Wichtigste auch im Leben.
Nee, niemals. Aber was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Also was? Boah, ist, die Frage ist eigentlich schon falsch gestellt. So, darf ich das ein bisschen analysieren?
Ja.
Weil, was mache ich, wenn ich high bin? So,
am liebsten. Bei mir ist Essen
eher
zum Beispiel.
Ist doch die Frage, wann bin ich am liebsten high? Wenn ich was mache.
Oh, okay, also, gut. Ja. Okay, aber ja, dann beantworte die Frage. Wann bist du am liebsten high?
Also wirklich, da muss ich auf den Moment zurückgehen, wo ich so ein bisschen die Freude am Cannabis gefunden habe. Wo ich beruflich und so echt super happy war. Auch. Und dann das als interessanten Tagesabschluss genommen habe. Wo ich dann gekocht habe, gerne meine Wäsche zusammengelegt habe, gerne sauber gemacht habe. Also ich bin da abends heimgekommen und so und dann oh, war's fertig und dann legst du dich hin, dann trinkst ein Bier, stellst den Fernseher an und dann ist Feierabend irgendwie. Und dann, wenn du halt dann auch das richtige Zeug ein bisschen hattest, dann hast halt, dann hat es auf einmal noch Spaß gemacht, was Geiles zu kochen. Und also wirklich eigentlich das Belebende, sich mit banalen Dingen dann zu beschäftigen, die einen sonst irgendwie belasten. Ja, wie so, ah, jetzt noch kochen. Und war dann eher so, oh geil, kochen, ja Mann. Und ich war halt immer in WGs, weißt, dann hat man sich so gegenseitig gepusht mit Kumpels und dann so, oh, wie wär's denn mit einer Pizza? Und dann kennst du das, dann hängt man zusammen rum, dann steigert man sich so rein und dann auf einmal, ja Mann, komm, lass einkaufen gehen und dann machst du so ein riesen Ding und auf einmal hast du was Geiles gemacht, anstatt irgendwie nur rumzuhängen.
Das ist geil.
Also ja, wenn ich es irgendwie beschreiben könnte, dann vielleicht so, dass man einfach...
Okay.
Dass man einfach banale Dinge dann trotzdem macht und eine extreme Freude dabei hat, die man sonst auch haben kann. Ne? Also es sollte einem nie etwas geben, was man nicht ohne das dann auch machen kann. Deswegen alles in Maßen, aber ja, ich bin da nicht euer Suchtberater. Ne? Wisst ihr schon alle, hört selber.
Klar. Letzte Frage jetzt.
Noch eine?
Ja, letzte. Es war 4.
Was ist das eigentlich für ein gammeliger Minz da drin? Der ist doch nicht frisch. Ja. Straight vom Handfeld.
Ja klar, wir haben hier alles. Sehr nachhaltig hier.
Ich bin bereit für die letzte Frage.
Ja, welche Emojis würdest du verwenden, um den Vibe jetzt zu beschreiben, den High?
Also erstmal werde ich natürlich alles daran setzen, dass ein Vibes-Emoji offiziell natürlich in die Emoji-Liste
von
WhatsApp eingegliedert wird. Aber wenn ich ihn jetzt beschreiben müsste, dann ist einfach ganz klar die Flamme.
Fire, Digga. Fire, straight fire.
Fire, weil Vibes gibt's noch nicht irgendwie, aber so das Feuer, das verwende ich eigentlich auch ganz oft. Und das grüne Herzchen finde ich auch ganz geil.
Geil.
Ja, also spread love und good vibes und so.
Vielen Dank. Und zwar, also wirklich ein unvergessliches Erlebnis, sage ich Erlebnis und jetzt kein Podcast oder kein YouTube-Videos. Es war ein sehr cooles Erlebnis hier. Unvergesslich. Vielen Dank und ich hoffe, wir können uns bald wieder sehen.
Schön, ey. Vielen Dank, dass ihr uns besucht habt. Und spread the word. Euch zu Hause auch alles Liebe. Und checkt Vibes aus.
Dankeschön.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund, unbedingt.